Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
Herzlich willkommen aus dem Büchertrubel. Herzlich willkommen von der Frankfurter Buchmesse. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Mein Name ist Wiebke Poromka.
Ich bin Christian Rapanzel. Schön, dass Sie da sind. Wir reden jetzt eine Stunde lang über Mitläufer und Profiteure.
Das Erbe des Nationalsozialismus, haben wir diese Stunde genannt.
Ja.
Und darüber wollen wir sprechen mit Jens Biski. Jens Biski kennen Sie, er war langjähriger Redakteur der Süddeutschen Zeitung, ist jetzt Redakteur von Mittelweg 36. Sie kennen ihn vielleicht auch, weil er ein ja wirklich monumentales Buch über die Geschichte Berlins geschrieben hat. Und jetzt gibt es ein neues Buch, ebenfalls monumental, Die Entscheidung, die Jahre 1929 bis 1934. Jens Biski, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Und zu Gast ist auch Nora Bosson, Romanautorin, Lyrikerin, Essayistin. Nicht nur mit den Essays, auch mit den Romanen haben Sie sich ja immer wieder mit Politik und Zeitgeschichte auseinandergesetzt. Auch jetzt in dem neuen, der heißt Reichskanzlerplatz, der jüngste Roman. Und erzählt ja eben auch über diese Jahre der Entscheidung eigentlich und blickt vor allem auf eine Frau zurück. Magda Goebbels wurde die. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, hallo.
Nora Besson, es ist ja nichts Neues. Vergleiche zwischen der Gegenwart und zwischen der Weimarer Republik werden immer gemacht, Analogien aufgezogen. Wie ist das jetzt bei Ihrem Roman Reichskanzlerplatz? Ist das einfach ein historischer Roman oder sagen Sie, das ist auch ein Roman, den man durchaus auch symptomatisch lesen kann, nämlich als ein Roman vielleicht auch über unsere Gegenwart?
Also ich glaube, man muss bei historischen Vergleichen immer genau sein. Wir erleben das ja, wenn wir auf die NS-Zeit schauen. Sie können einen Konflikt nehmen, beispielsweise den Ostkonflikt, da würden beide Seiten behaupten, dass sie die sozusagen sich auf die NS-Zeit berufen können, um ihr eigenes Recht in diesem Konflikt zu beanspruchen. Das heißt, und das geht ja irgendwie nicht auf. Das heißt, ich würde mich immer verwehren vor zu direkten und zu plakativen Vergleichen. Was aber natürlich klar ist, ist, dass dieser Roman ein Roman ist von einer Autorin, die im Hier und Heute lebt. Und zwar können Sie das Jahr 2024 ohne mich denken, das wird den meisten sehr leicht fallen, aber mich nicht ohne das Jahr 2024 oder 2022 oder 2020. Also natürlich gibt es Spuren der Gegenwart, die auch in diesen Roman hineinreichen. Und es gibt natürlich, die Geschichte ist nicht 1945 neu geschrieben worden, natürlich reicht die Geschichte bis ins Heute fort. Also die Gegenwart ist ja nur diese Gespanntheit zwischen morgen und gestern. Von daher ja und nein, aber immer mit einer gewissen Vorsicht.
Mit einer gewissen Vorsicht. Bin gespannt, wie Ihre Antwort lautet, Herr Biski, denn die Entscheidung handelt eben von diesen Jahren 1929 bis 1934, von einer Zeit der Fehlentscheidung, verpassten Chancen, die Zerstörung Weimars. Da denkt man natürlich automatisch auch an heute, was heute vielleicht schiefläuft. Aber Sie schreiben an einer Stelle, wenn heute von Weimarer Verhältnissen die Rede sei, dann sei das frivol.
Wenn es nicht genau geschieht.
Wenn man nicht genau darüber
redet, was damit gemeint ist. Was meint denn Weimarer Verhältnisse? Meinen Sie den August 1929, den Winter 1931 oder meinen Sie den Juli 1932, das muss man unterscheiden und das versuche ich im Buch. Natürlich rechnet das Buch mit intelligenten Leserinnen und Lesern, die selber Vergleiche zur Gegenwart ziehen können. Wir können nicht vergleichen. Und wenn ich das Buch 1999 geschrieben hätte, wäre es ganz anders ausgefallen, weil mein Blick auf die Vergangenheit natürlich von der Gegenwart geprägt ist. Ich habe versucht, es so zu konstruieren, dass ich nicht nur als spätgeborener Besserwisser davor komme, sondern die Zeitgenossen auch ernst nehme. Und es gibt sehr viele Déjà-vus, wenn man in die Zeit geht. Und da muss man immer sagen, ja, aber Moment mal, im Winter 1930 hungern Hunderttausende in Deutschland. Das ist nicht trivial, das ist anders als heute. Wir haben eine ständige Bürgerkriegsfurcht. Auch das gibt es im Moment nicht. Dafür gibt es Kriege, über die wir uns ständig unterhalten. Also auf diese Unterschiede kommt es dann an. Ich finde, man muss es, wie Nora Bosson schon gesagt hat, genau machen. Man muss überhaupt alles versuchen, möglichst genau zu machen.
Tja, und wenn wir das genau machen, auf die Vergangenheit schauen, was wir dann vielleicht trotzdem auch übers Heute lernen, Wiebke, ich glaube, das interessiert uns jetzt, ne?
Genau, wir werden sprechen über Kontinuitäten und über Differenzen natürlich auch mit Nora Bosson und Jens Biski im Bücherherbst von Deutschlandfunk Kultur.
Live von der Frankfurter Buchmesse. Und da ist Jens Biski bei uns mit seinem Sachbuch Die Entscheidung, die Jahre 1929 bis 1934. Und Nora Bosson ist hier bei uns auf der Bühne mit ihrem Roman Reichskanzlerplatz. Und den schauen wir uns jetzt erstmal genauer an, oder Wiebke?
Genau, Reichskanzlerplatz heißt der Roman. Eine der Protagonistinnen ist die Frau, so heißt es auf dem Klappentext ihres Romans, die Magda Goebbels wurde. Nora Bosson, was hat sie denn an dieser ersten Frau im Staate, wie man sie damals nannte, interessiert? Die Quellenlage ist ja relativ breit. Das ist ja eigentlich eine Figur, eine historische, die gut erschlossen ist. Oder haben Sie doch noch was Neues entdecken können?
Na, mich haben verschiedene Fragen beschäftigt. Zum einen die Frage, wie überhaupt ihre Genese war. Also die Magda Goebbels kommt im Roman auch vor, aber der Fokus ist eindeutig auf die Frau, die Magda Goebbels wurde. Das ist Magda Quandt. Es ist die 20 Jahre jüngere zweite Ehefrau des Unternehmers Günther Quandt. Die Quandt-Familie kennen wir bis heute als eine der reichsten, wenn nicht die reichste Familie Deutschlands. BMW ist Ihnen sicherlich allen ein Begriff. Warta geht gerade unter, die Batteriemarke, aber vorher waren die Quandts auch schon wieder raus. Das ist eine Firma, die durch die Akkumulatoren, mit denen der U-Boot-Krieg Deutschlands im Zweiten Weltkrieg gekämpft wurde, groß geworden ist. Damals hießen sie noch AFA. Also eine Familie, die eng verknüpft ist in die deutsche Wirtschaft, aber damit natürlich auch in beide Weltkriege, die von Deutschland angezettelt wurden. Und also keine, mindestens eine ambivalente, wenn nicht eine Familie, der man auch durchaus Mittäterschaft nachsagen muss oder sogar Täterschaft. Und das hat mich interessiert, wie so eine Frau, die damals sich noch als eher unpolitisch gab, die wirklich sehr, sehr jung war, die eigentlich in einen Haushalt reingeriet, in dem sie näher an ihren eigenen Stiefkindern waren, die 7 und 9 Jahre jünger waren als sie, als in ihrem eigenen Ehemann, wie aus so einer Frau innerhalb weniger Jahre solch eine Fanatikerin wurde. Und das ist dann wiederum auch eine Geschichte, die aus meiner Sicht zumindest auch etwas über diese Zeit erzählt. Also wie schnell die Weimarer Zeit dann doch in sich zusammenbrach, zu einem Ende kam und dann umschlug in die Diktatur, die die düstersten Jahre der deutschen Geschichte ausmachten. Das heißt, ich suche mir natürlich immer Figuren, an denen ich auch Fragen entlang erzähle und Geschichte entlang erzählen kann. Und eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ja, wie viel von Magda Goebbels hat denn eigentlich nach 45 in unserer Gesellschaft doch noch überdauert? Und das, finde ich, ist eine Frage, die man sich durchaus noch stellen kann, auch wenn man natürlich gerne meint, na, mit 45 war das alles vorbei. Fürchte, ganz so war das doch nicht.
Interessant ist ja, Magda Goebbels, die spätere Magda Goebbels, Sie haben es jetzt gerade schon erwähnt, heiratet im Grunde 2 erfolgreiche Männer. Erst Günther Quandt, dann Josef Goebbels. Und ich musste, und vielleicht ist dieser Vergleich nicht ganz zulässig, an eine andere literarische Figur dieser Zeit denken, nämlich aus Das kunstseidene Mädchen von Irmgard Keun. Da heißt es über die Doris immer, sie wollte ein Glanz sein, also sie wollte ein Leben in Ruhm und Reichtum führen. Ist das bei Magda, der späteren Magda Goebbels, auch der treibende Impuls oder geht diesen Hochzeiten mit diesen Männern doch immer schon so ein ideologischer Impuls bevor?
Ich glaube, es ist beides, aber ich würde jetzt nochmal um das kunstseidene Mädchen, würde die Doris da sehr verteidigen, denn erstens schafft sie es ja immer nur ein bisschen täppisch, denn einmal macht sie sich auch wirklich so rostige, Stecknadeln in die Unterwäsche, weil sie sich vornimmt, nicht mit einem Mann nach Hause zu gehen. Wenn die Unterwäsche ganz schlecht aussieht, dann weiß sie schon, sie wird nicht so weit gehen. Also sie trickt sich selbst immer aus. Sie hat vor allem auch ein schlechtes Gewissen, das ist ein entscheidender Unterschied. Das kann man jetzt zumindest der späten Magda Goebbels ganz sicherlich nicht mehr nachsagen oder sie hat es in einer unglaublichen Weise verdrängt. Also da sind schon extreme Unterschiede, aber ja, es ist sicherlich ein Greifen nach einem bestimmten Glanz, nach Macht auch, ganz deutlich Macht, das würde ich nochmal vom Glanz unterscheiden, Macht, die sie immer für sich an der Seite eines Mannes bekommt. Gleichzeitig ist sie aber auch eine selbst manipulative und mächtige Frau in einem Regime, in dem Frauen eigentlich nichts zu sagen haben. Und es ist, so zumindest lese ich sie, auch eine unfassbare innere Leere, die damit gefüllt werden soll und die nur gefüllt werden kann, wenn es etwas ganz, ganz Großes ist. Etwas, was den Durchschnitt weit überschreitet.
Interessant ist ja die erzählerische Anlage Ihres Romans, Nora Bosson. Da gibt es nämlich einen Erzähler, Hans Kesselbach heißt der. Das ist eine fiktive Figur. Das ist sein späterer Liebhaber auch von Magda Goebbels, beziehungsweise damals noch Magda Quandt. Warum innerhalb dieses historischen, faktischen Gefüges so ein fiktiver Charakter?
Ja, weil sonst hätte ich es an Jens Bisky übergeben und hätte dann das historische Werk geschrieben. Ich, als Autorin ist es für mich, also dieser Moment des Fiktiven natürlich immer eine große Chance, über die Fakten hinauszugehen. Gleichzeitig, es gab diesen Liebhaber, man weiß aber relativ wenig über ihn. Er war mutmaßlich jünger als sie, er war mutmaßlich, aber das ist auch nicht ganz sicher, Student der Rechtswissenschaften. Aber das ist natürlich für mich eine Möglichkeit, eine Figur einzufügen in diese Geschichte, die sozusagen wie eine Art Spion durch die geschichtlichen Jahre schreitet. Und für mich ist das definitiv mindestens die zweite wichtige Figur, wenn nicht sogar die eigentlich wichtige Figur. Und die Frage, die er sich stellen muss, ist, was war er, wenn er dieser Frau so nahe gekommen ist? Eine Frage, die ihn dann lange noch begleitet und heimsucht.
Ich frage mich ja schon, Sie haben jetzt gerade gesagt, sonst hätten Sie das Thema auch an Herrn Bisky übergeben müssen oder können als ein Sachbuch. Herr Bisky, bei Romanen, die historisch spielen, aber eben doch auch Dinge verändern, weil sonst wären sie ja kein Roman, haben wir ja häufig das Problem, dass ich glaube, sehr viele Menschen das lesen und das dann halt doch für ein Sachbuch halten.
Das glaube ich nicht. Die Leser können das sehr gut unterscheiden.
Okay, weil Sie vorhin so für Genauigkeit plädiert haben.
Ja, die Genauigkeit von Sachbüchern ist eine andere als die von Romanen. Aber Romane haben genauso eine eigene Genauigkeit. Ich lese gerade Reichskanzler Platz und was ich am Anfang wirklich bewundere, ist, wie Nora Bosson Szenen aufbaut. Das sind ja kurze Szenen, man bekommt einen Blick in eine Welt und dann lässt sie die Welt auch gerne mal wieder implodieren und sehr schnell zusammenbrechen. Das finde ich sehr gut.
Das heißt, in der Fiktion kann eine Genauigkeit liegen?
In der Fiktion kann eine Genauigkeit liegen. Sonst hätte ich ja nicht in diesem Sachbuch viele Romane auch als historische Quellen herangezogen. Einige werden Sie kennen, etwa von Hans Fallada, Bauern, Bonzen und Bomben oder Der eiserne Gustav, wo Josef Goebbels ihn gezwungen oder nachdrücklich gebeten hat, an doch etwas mehr faschistischen Schluss einzubauen. Und das hat Fallada getan. Und es ist eine sehr interessante Schilderung, wie ein Arbeitsloser in Berlin SA-Mann wird und zum Faschismus findet. Sowas finde ich wichtig. Das ist, weil mich interessiert, welchen Reim sich die Leute auf ihre Zeit gemacht haben, was es heißt, Zeitgenosse zu sein in solchen krisenhaften Situationen. Da sind Romane durchaus wichtig.
Ich kann ja auch noch mal drei mögliche Erklärungen in den Raum hier geben, die ich mir gemacht habe über diese Erzählerfigur Hans Kesselbach. Auf der einen Seite ermöglicht der ja eine gewisse Distanz, dass sie gar nicht erzählerisch dazu kommen, vielleicht zu viel sich einzufühlen in eine historische Figur wie Magda Goebbels. Zugleich weiß der eben auch nicht alles über sie. Also er tritt auch zunehmend in eine Entfernung, sodass sie eben auch nicht alle Details erzählen müssen. Und Sie haben es eben gerade schon angedeutet, der verkörpert natürlich auch einen besonderen historischen Typus, im Grunde noch einen anderen als Magda Goebbels. Er ist homosexuell, das heißt, diese Affäre, die er beispielsweise eingeht mit Magda Goebbels, dient vielleicht zum Teil auch dazu, sich zu verstecken, also dient der Camouflage. Wo sehen Sie ihn denn so zwischen Opfer dann doch und Mitläufer?
Ich glaube, man kann ja beides sein. Das ist etwas, was man immer wieder gern ausblendet in so einer klaren Aufteilung. Das sind die Guten, das sind die Bösen, das sind die Täter, das sind die Opfer. Man kann leider auch Täter und Opfer zugleich sein. Er ist ganz sicherlich nicht ein Täter, wie sie es ist. Das muss man klar sagen. Er ist aber auch ganz ebenso sicher kein Held. Er ist bestimmt ein Opfer, also jemand, der unter Verfolgung, zumindest unter der Angst vor Verfolgung gelitten hat. Er ist aber auch jemand, bei dem man sicherlich das ein oder andere Mal denkt, nein, bitte handel doch anders. Das ist nicht gut, wie du gerade handelst. Es ist einfach nicht richtig. Und das, finde ich, konfrontiert aber Leserinnen und Leser deutlich mehr mit Fragen. Also so, je unbequemer es wird, desto mehr muss man ja vielleicht auch mit sich selbst irgendwie ins Gericht gehen oder nachdenken oder sein eigenes Verhalten reflektieren. Ich bin immer ein bisschen unruhig, wenn es zu klar und zu gut ist. Also ohne, dass ich sagen will, ein Roman über Sophie Scholl wäre nicht absolut schreibens- und lesenswert. Aber ich glaube, dass wir durchaus auch unbequeme Charaktere immer mal wieder an uns ranlassen müssen, um uns selbst zu hinterfragen. Sonst richten wir uns zu sehr in so einem Wohlfeilen ein.
Vorhin, Frau Bossong, haben Sie gesagt, falls Magda Goebbels noch ein schlechtes Gewissen hatte, dann hat sie das sehr gründlich so verdrängt, dass es nicht mehr wahrzunehmen war. Und da habe ich mich gefragt, Herr Biski, bei Ihnen geht es ja auch so ein bisschen um diese Verfasstheit dieses scheinbaren guten Bürgertums. In was für einem geistigen Zustand das eigentlich war. Und da zitieren Sie an einer Stelle Otto Braun, der da geschrieben hat, das geistige und seelische Leben dieser Volksschichten kreiste so sehr ums Geldverdienen. Und als das dann stockte, hat man sich, und das finde ich jetzt den entscheidenden Teil, von weltanschaulichen und politischen Grundsätzen völlig enthemmt, quasi, die brauchte man nicht, die hatte man nicht. Deswegen konnte man sich den Faschisten so um den Hals werfen, weil man keine Grundsätze hatte. Also ist da Magda Goebbels mit diesem nicht wahrnehmbaren schlechten Gewissen eigentlich fast schon typisch für dieses Bürgertum?
Das weiß ich nicht. Dazu kenne ich Magda Goebbels zu
wenig. Na gut, aber Sie kennen dieses Bürgertum.
Das ist Otto Braun, Ministerpräsident Preußens, der wichtigste Politiker am Ende der Weimarer Republik für die Sozialdemokratie. Der sagt das so. Und man kann beobachten im Bürgertum, das ist, wenn wir die Unternehmerfraktion nehmen, Ende 1929 eine deutliche Kampfansage an die Republik gibt. Und das klingt zum Teil dramatisch, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt. 1929 protestieren Bauern und werfen Bomben. Da kommt zum Glück keiner zu Schaden. Die Unternehmer sagen, die öffentliche Hand gibt zu viel aus, die muss unbedingt sparen und der Sozialstaat ist zu üppig. Es muss unbedingt an den Leistungen gespart werden. Es taucht ein Haushaltsdefizit auf. Man findet keine Lösung, dieses Haushaltsloch zu stopfen. Die Koalition zerstreitet sich. Und eine nationale Opposition formiert sich. Das ist so Ende 1929 das Szenario. Und das Bürgertum kommt da in sehr unterschiedlichen Rollen vor. Da haben Sie einmal Unternehmer, die auch jeder für sich anders reagieren. Deswegen hat es ein paar mehr Seiten.
Ja, so 600.
Reichskanzlerplatz, weil ich da Einzelne aufzähle. Dann gibt es Studenten, die ins Bürgertum aufsteigen wollen oder aus ihm kommen. Dort hat die Republik schon 1927, 28 verloren. Die wollen nationalistisch sein, die wenden sich den Radikalen zu, die wählen überwiegend nationalsozialistisch. Und zwar so, dass sie sagen, wir verzichten auf Hilfe und Zuschüsse fürs Mensa-Essen. Wohnungsproblem interessiert uns nicht so sehr. Was uns wichtig ist, dass in unseren Studentenvertretungen keine Juden sind. Da hat man einen ideologischen Fanatismus schon sehr weit vorangeschritten. Dann haben sie das Bürgertum in einem intellektuellen, künstlerischen Milieu. Da gibt es auch sehr viele verschiedene Figuren. Es gibt eine Gemeinsamkeit, was die auszeichnet. Die halten die alte Welt des Bürgertums, die Welt des 19. Jahrhunderts, für überholt. Das ist Plunder. Eigentlich ist das im Weltkrieg alles schon untergegangen. Und dann ist diese komische Republik gekommen, die von Leuten des 19. Jahrhunderts angeblich gemacht worden ist und die noch nicht begriffen hat, dass wir in einer neuen Zeit leben. Und was heißt 19. Jahrhundert? Das heißt das Erbe der Französischen Revolution, das heißt Aufklärung, das heißt Vernunft, das heißt Menschenrechte, Rechtsstaat, Öffentlichkeit, Parteienstreit und so weiter. Da kann man jetzt lange drüber nachdenken. Dann gehört doch aber auch zum Bürgertum jemand wie Thomas Mann. Ich würde ihn zumindest dazu rechnen. Er hat sich ja bewusst für eine bürgerliche Existenz entschieden und ist dann in der Lebensführung eher dem Vorbild seines Vaters, eines Senators in Lübeck gefolgt. Und der geht im Oktober 1930, nachdem die Nationalsozialisten zweitstärkste Kraft in den Wahlen geworden sind, nach Berlin und spricht zu den deutschen Bürgern, zum deutschen Bürgertum im Beethoven-Saal. Es gibt ein paar Leute, die randalieren, wollen die Rede stören. Man kennt vielleicht Arnold Bronn, Dramatiker, mal eine Zeit lang Freund von Brecht. Man kennt auf jeden Fall Ernst Jünger, der mit dabei war. Und hier in Frankfurt kennt man Alexander Mitscherlich, der als junger Mann auch dort mit randaliert hat und später in seinen Erinnerungen alle Verantwortung dafür auf die Jüngerseite geschoben hat. Und dort sagt Thomas Mann, wenn das deutsche Bürgertum seine eigene intellektuelle Tradition ernst nimmt, dann hat es seinen Platz an der Seite der Sozialdemokratie. Und das führt er dann ausführlich aus. Und so versuche ich das im Buch immer wieder zu gucken, was meint denn das dann genau, Bürgertum? Da kann man, glaube ich, nicht so mit Typen drauf losgehen.
Weil es eben um die Genauigkeit geht.
Weil es um die Genauigkeit geht und weil es gleichzeitig darum geht, wie schreibt man über so eine Zeit? Jens Biski, Sie haben eben schon gesagt, Sie bewundern, wie Nora Bosson immer wieder Szenen aufbaut in ihrem Roman Reichskanzlerplatz. Und ich würde vorschlagen, wir hören jetzt mal eine kurze Lesung aus dem Roman.
Ja, wir kommen ins Jahr 1936. Der Versailler Vertrag ist eigentlich nur noch Makulatur. Die Deutschen haben mit der Rheinlandbesetzung gezeigt, dass sie sich da wenig dran halten. Und Frankreich und Großbritannien interessiert es nicht besonders. Wenige Wochen später brach das Bankhaus Jacquier und Sicurius zusammen. Die Insel war unter dem baufälligen Gebäude abgesackt, seine Mitte eingestürzt wie ein Kartenhaus und die Trümmer türmten sich neben der Rennbahn. In dieser Zeit kam Rubinrot durch meine Straße, zufällig, wie ich meinte. Ich war spät dran und es nieselte bis hinunter zur Goldstraße, war alles trüb. Ich zog meinen Mantelkragen hoch und sah jemanden scheu winken. Als Rubinrot vor mir stand, wirkte er außer Atem. Dabei war er gemessenen Schrittes näher gekommen. Wir wechselten einige höfliche Worte. Das Bankhaus ließ ich unerwähnt, obwohl ich daran dachte. Und auch nach den Kneipenabenden fragte ich nicht. Er blickte auf mein Wohnhaus und mir schien, er hoffte, hereingebeten zu werden, aber ich war in Eile. Er verlasse Berlin, sagte er dann. Natürlich. Sein Großvater war ja noch in die Synagoge gegangen, wenn auch vor dem Krieg. Aber man ließ doch nicht einfach seine ganze Existenz zurück. Und was sollte Rubinrot in Paris oder Amsterdam? Er verstand zwar Hegel und Marx, aber als Fremdsprache nur Latein. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass deutsche Philosophen im Ausland dringend gebraucht wurden. Ob ich vielleicht, fragte er und fiel ins Schweigen. Ich wurde ungeduldig. Denn ich war auf dem Weg und obwohl ich mich nicht mehr erinnere, wohin, war es mir unangenehm, dass er so lange vor meinem Haus stand. Er müsse etwas in die Schweiz bringen, brachte er schließlich heraus, ob ich ihm behilflich sein könne. Ich wüsste ja, fügte er stockend hinzu, dass es für ihn jetzt schwierig sei. Sein Vater könne ihm doch gewiss helfen, meinte ich, und nun kam ich doch auf Jacquier und Sicurius. Er arbeitet nicht mehr bei Ihnen, entgegnete Rubinrot. Da hat er ja Glück gehabt, bemerkte ich. Und als ich Rubinroths irritierten Gesichtsausdruck sah, fügte ich hinzu, in gewisser Weise. Ich dachte ja wirklich nur an den Einsturz des Gebäudes. Vor 2 Jahren haben sie eine neue Geschäftsleitung eingesetzt und danach sind sie die anderen Ebenen durchgegangen, sagte er. Es ist im Moment nicht leicht für Leute wie uns. Als er zu mir aufschaute, entschuldigend, beinahe ängstlich, in jedem Fall unterwürfig, wurde ich wütend. Er tat ja gerade so, als könnte ich etwas an seiner Lage ändern, als wäre ich gar schuld an seiner Misere. Es tut mir leid, sagte ich, aber du machst dir falsche Vorstellungen vom Reisen mit Diplomatenpass. Ich bin nur Legationssekretär. Natürlich, murmelte er, natürlich. Ich verabschiedete mich, denn ich war wirklich spät dran. Als ich bei der Potsdamer Straße ein Taxi anhielt, sah ich, dass Rubinrot noch immer reglos vor meiner Tür stand.
Nora Bosson mit einem Auszug aus ihrem Roman Reichskanzlerplatz. Vielen Dank. Und Herr Biski, mögen Sie uns auch einen Ausschnitt lesen aus Ihrem Buch Die Entscheidung?
Sehr gern. Was aus dem Anfang? Als die Nachricht vom Tod Gustav Stresemanns in der Redaktion der Wochenschrift Das Tagebuch eintraf, war die nächste Nummer bereits gesetzt, die Druckmaschinen liefen. Es blieben nur wenige Minuten, um die Bedeutung des Verlustes zu umreißen. So knapp die Bemerkungen ausfielen, so düster geriet das Bild der Republik nach dem Hinscheiden ihres Außenministers. Wer Gefühl für politische Wirklichkeiten habe, wisse seit langem, hieß es dann im Tagebuch, dass eigentlich nur dieser eine Mann den Kitt zwischen den auseinanderstrebenden gesellschaftlichen Kräften bildete, dass nur seine Person eine ausschlaggebende Bürgerschicht im Lager der Verfassung und des Friedens hielt. Eine Persönlichkeit, die diese Rolle in Zukunft übernehmen könne, sei nirgends zu entdecken. Niemand sei in der Lage, Stresemanns Erbe anzutreten. Josef Goebbels, damals Gauleiter Berlin-Brandenburg, schrieb siegesgewiss und unter Angabe einer falschen Todesursache in sein Tagebuch, dass Stresemann durch einen Herzschlag hingerichtet worden sei. Zitat: Ein Stein auf dem Weg zur deutschen Freiheit weggeräumt. Gut so. Er hat sich dem kommenden Strafgericht entzogen. Auf dem Luisenstädtischen Friedhof wurde wenige Tage später der Außenminister beigesetzt. Hunderttausende sollen ihm die letzte Ehre erwiesen, Tausende in den kommenden Tagen sein Grab besucht haben. Nicht ein Staats-, ein Volksbegräbnis sei es gewesen, schrieb eine Zeitung. Die überwältigende Anteilnahme täuschte aufmerksame Beobachter nicht darüber hinweg, dass es an vielen Stellen im Land rumorte. Die Zahl der Konflikte wuchs, ohne dass abzusehen war, wie sie sich befrieden ließen. Hatte also das Schicksal der Republik, wie das Tagebuch suggerierte, tatsächlich an diesem einen Mann gehangen, der nicht zu ersetzen schien? Ja und nein, müsste die Antwort lauten, weil es Stresemann dank seiner politischen Intelligenz und unter vollem Einsatz seines Ansehens gelungen war, auseinanderstrebende Kräfte zusammenzuhalten. Ja auch, weil den Entscheidungen Einzelner in den letzten Weimarer Jahren große Bedeutung zukam. Je mehr das politische System erodierte, Parteien ihre Anhänger enttäuschten und an Bindekraft verloren, Parlamente blockiert waren, desto mehr kam es auf einige wenige in herausgehobener Position an. Dennoch, und das begründet das Nein, hätte auch Stresemann kaum länger wichtige Kreise des Bürgertums im Lager der Republik halten können. Zuletzt war ihm das mit Rücktrittsdrohungen geglückt. Dieses Mittel nutzte sich im Gebrauch ab. Also man kann nicht ständig mit Rücktritt drohen. Stresemann stand für eine Generation, die um 1930 in die Defensive geriet, und für ein Milieu, das dem Ansturm der Radikalen rascher als andere erlag. Im Folgenden, also in diesem Buch, geht es um Schlüsselmomente jener letzten Weimarer Jahre. Ausführlich kommen die Handelnden mit ihren Illusionen, ihrer Ratlosigkeit, ihrer Verzweiflung wie ihrem Aufbruchspathos zu Wort. Im Zentrum steht die Frage, wie sie die Situation wahrnehmen und welche Möglichkeiten sie hatten. Die Nationalsozialisten eroberten die Macht nicht mit einem Marsch auf Berlin, sondern in einer faschistischen Koalition aus alten Eliten und jungen Kämpfern, unterstützt von Militaristen, Unternehmern, Großagrariern, nationalistisch entflammten Pfarrern, getragen von Millionen Wählern. Dem 30. Januar 1933 gingen viele kleine und größere Siege der NSDAP voraus, an Universitäten, in Vereinen, Kommunen, auf der Straße und in den Zeitungen. Sie war in der Lage, die Missvergnügten und die Staatsgegner hinter sich zu sammeln, weil sie eine Organisation aufgebaut hatte, deren Schlagkraft Konkurrenten auf der rechten wie linke Gegner in Erstaunen versetzte. Der Sozialdemokrat Wilhelm Högner fasste seine Erfahrungen der letzten Jahre in ein eindrucksvolles Bild. Wir schwammen wie auf einer Scholle mitten im Eismeer. Täglich bröckelten Stücke ab, wir sahen den Tod vor uns, aber wir hofften, bevor er uns umkrallte, das feste Land zu gewinnen. Warum das feste Land nicht zu gewinnen war, das erzähle ich dann weiter.
Vielen Dank, Jens Biski, für diese kurze Lesung aus Die Entscheidung.
Ja, Stresemann als einer der wenigen, die irgendwie diese Eisscholle noch ein bisschen zusammenhalten konnten. Sein Tod steht ganz am Anfang Ihres Buches und sein Todesjahr 1929, das ist eines, von dem Sie dann schreiben, da begann ein dreifacher Zerstörungsangriff auf die Republik und diese Republik ist dann innerhalb von 3 Jahren diesem Angriff erlegen. Was war das für ein dreifacher Angriff?
Ja, die nationale Opposition, die Unternehmer und dann gab es, was ich vorhin schon gesagt habe, und dann gab es große soziale Unruhen. Aber entscheidend war, dass der Reichspräsident Paul von Hindenburg genug von der SPD hatte. Und das vor allem die Reichswehrführung. Also im Reichswehrministerium die obersten die über etwa 100.000 Soldaten und ein paar tausend Offiziere geboten, nicht mehr mit den Sozialdemokraten, wie sie es all die Jahre getan hatten, zusammenarbeiten wollten. Da gab es kleine Ereignisse, wo sie dachten, also die preußische Sozialdemokratie hat es jetzt genug geärgert, wir müssen es, wie es hieß, ohne die Marxisten versuchen. Das ist der Angriff. Ich beginne bewusst mit Stresemann, weil erst später in New York die Börse crasht. Und meistens denkt man ja, ja, es gibt diesen New Yorker Börsencrash, dann kommt die Weltwirtschaftskrise, dann sind die Leute verzweifelt und wenden sich den Nationalsozialisten zu. Das war nicht ganz genau so. Sondern alle Probleme gab es schon vorher, bevor die Weltwirtschaftskrise ausbrach, bevor die Folgen Deutschland erreichten. Und alle die politischen Kräfte standen schon vorher bereit.
So wie Sie das beschreiben, ist das ja schon ein sehr großflächiger Angriff direkt auf die Sozialdemokratie. Und die hat sich ja auch, die SPD war die einzige, die sich wirklich gewehrt hat. Und trotzdem beschreiben Sie die Situation so, dass die Zerstörung der Republik auch zurückzuführen sei auf eine ja, politisch-strategische Ahnungslosigkeit der SPD, Schwäche.
Ja, das beschreibe ich und sage dann auch, Moment, man muss die Leute auch verstehen, man darf von Sozialdemokraten nicht verlangen, dass sie was anderes sind als Sozialdemokraten. Also wenn man mit Vertrauen auf sachliche Arbeit, auf Vernunft, auf langsame Reformen groß geworden ist, wenn man damit groß geworden ist, keinen Bürgerkrieg herbeizureden, dann kann man da nicht plötzlich umschalten. Und jetzt schauen Sie sich um, wir reden seit 2013 ununterbrochen über die AfD. Es ist sehr viel über sie geschrieben worden, es ist viel vor ihr gewarnt worden, es hat viele Demonstrationen und Veranstaltungen gegeben. Ich habe die überzeugende Strategie dabei nicht entdecken können. Die AfD ist ständig stärker geworden in diesen Jahren. Das ist seit 2013, das ist also, ich bin so schlecht beim Rechnen, aber 11 Jahre her ungefähr. Bei den Sozialdemokraten damals geht das viel schneller. Da gibt es ein weites Feld von Unterstützern der radikalen Rechten. Dass die Nationalsozialisten sich da drinnen durchsetzen in diesem Lager, ist nochmal ein eigenes Thema. Und es kommt mir immer darauf an, auch zu sagen, was man gern übersieht. Die Sozialdemokratie war damals eine intellektuelle Großmacht. Die hatten geistig sehr, sehr viel anzubieten. Und zwar mehr als viele andere, über die häufig geredet wird. Wenn Sie in die Zeitschriften der Zeit schauen, wenn Sie in die Zeitungen gucken, dann finden Sie da Juristen, Soziologen, Ökonomen, Journalisten auf der Seite der Sozialdemokraten. Ich nenne nur Hermann Heller und Otto Kirchheimer, will Sie jetzt nicht mit Namen bombardieren, die auf die Situation sehr genau reagieren. Nur die Politiker entwickeln keine Strategie darauf.
Das ist ja das Frappierende und das ist auch das, was einen wieder so an die Gegenwart erinnert, dass die Warnungen in aller Klarheit da waren. Es ist ja ein Buch darüber, wie sich die Zeitgenossen gefühlt haben. Ja. Das heißt, wie bewusst war den Menschen, was sie gerade eigentlich erleben?
Na, jedem auf unterschiedliche Weise, dass sich etwas Grundsätzliches ändert. Und da gab es einige, die haben das begrüßt und haben gesagt, ja, endlich bricht das Alte zusammen und wir können etwas Neues aufbauen. Und man muss immer daran denken, die Nationalsozialisten haben sich als Befreiungsbewegung, als Freiheitsbewegung inszeniert. Die Ketten, unter denen das deutsche Volk angeblich leidet, zerreißt. Das ist die eine Reaktion. Dann gab es Leute, die gedacht haben, naja, wir sind alt, wir sind noch im Kaiserreich groß geworden. Die Jungen wollen was ganz anderes. Die Nationalsozialisten, aber auch andere rechte Vereine und Verbände hatten vor allem die Jugend in einer ungeheuer starken Maße. Deswegen habe ich vorhin an die Studenten erinnert. Und dann gibt es Leute wie Otto Braun. Ich habe eine leichte Schwäche für Otto Braun, in seiner Größe wie in seinem Versagen dann am Ende. Otto Braun schreibt schon 1930, hätte er sich auf verlorenem Posten gefühlt. Ich versuche mir das zu erklären. Haben wir noch die eine Minute?
Die haben wir noch.
Also schauen Sie sich, ich mache es bewusst personalisieren, schauen Sie sich Hindenburg an. So ein alter, sehr alter General aus dem Kaiserreich, reaktiviert worden im Ersten Weltkrieg. Wie verbringt er den Krieg? Spätes Frühstück, ein bisschen reden, ausreiten, sich mit Freunden treffen und reden. Otto Braun, Königsberg als Sozialdemokrat groß geworden, mehrfach im Gefängnis gesessen, die ganze Zeit Organisations- und Aufbauarbeit in einer linken Partei leistend, also sich ständig mit Leuten herumstreiten, der ist physisch und psychisch im Unterschied zu Hindenburg ermüdet, erschöpft am Ende von Weimar. Und die Jungen kommen noch nicht nach, die sind noch nicht da. Dann kommt bei Otto Braun noch hinzu, dass seine Frau schwer krank ist und er sich um sie kümmert.
Das ist halt das Ding. Egal wie brisant die Politik ist, wir haben halt auch noch private Leben. Dummerweise in diesem Fall, muss man sagen. Wir haben also auf der einen Seite die strategische Schwäche der SPD, auf der anderen Seite natürlich eine Melange aus konservativen Antidemokraten und Bürgerlichen, die nicht nur den Faschismus irgendwie reinlassen und den roten Teppich ausrollen. Wenn wir jetzt wieder auf die Lehre für die Gegenwart kommen, Ihr Buch endet mit einem ziemlich deprimierenden Satz, ne? Wer heute auf das Ende Weimars zurückblickt, der weiß, es ist politisch leichtfertig, nicht mit dem Schlimmsten zu rechnen.
Ja, das steht da, aber die Geschichte redet ja gar nicht zu uns und schon gar nicht in Merksätzen.
Ja, der stammt von Ihnen, der Merksatz jetzt.
Wichtig ist, wie wir darüber reden. Und das ist eine Schlussfolgerung, die ich aus der Beschäftigung mit der Zeit schließe. Man darf nicht denken, man kann Probleme irgendwie verschieben. Das wird sich schon lösen, sondern man muss sich gleich daran machen. Man sollte schauen, dass man in Demokratien, wenn man Demokratie will, Mehrheiten gewinnt. Ganz entscheidend. Und man darf nicht damit rechnen, dass der politische Gegner sich irgendwie entzaubert, dass man ihn zähmen kann, dass die das doch alle nicht so ernst meinen, dass die sich schon mäßigen werden. Deswegen steht das dagegen. Auf der anderen Seite, nach dem pessimistischen Schluss, das habe ich natürlich nicht reingeschrieben, aber das kann ich Ihnen hier sagen, würde ich behaupten, dass viel Freundlichkeit und viel Klarheit im Alltag auch schon immer eine gute Methode sind, um diesem Schlechtreden, dieser dauerapokalyptischen Stimmung entgegenzutreten.
Nora Bosson, Ihr Roman Reichskanzlerplatz endet ja mit einer Nachbemerkung, wo vor allen Dingen eine Figur, eine Familie nochmal erwähnt wird. Wir haben schon kurz über sie gesprochen, nämlich die Quanz, die wirtschaftlichen Profiteure des Nationalsozialismus. Ist das für Sie so eine große Leerstelle in der Aufarbeitung, dass es da so wirtschaftliche, unternehmerische Kontinuitäten gibt?
Naja, das ist ja etwas, was nicht nur die Quanz ausgemacht hat. Wir kennen kürzlich diese Balsen-Geschichte, die Krupps, ganz bekannt. Da hat natürlich Berthold Beitz gewisserweise nach dem Krieg mitgewirkt, dass man vielleicht etwas transparenter über diese Familiengeschichte geredet hat. Ich glaube, dass es all diesen Familien gut zu Gesichte gestanden hätte, so früh wie möglich, so transparent wie möglich zu sein. Aber es zeigt vor allem etwas, was über diese Familien hinausgeht, nämlich, dass es natürlich eine Kontinuität gab und gibt. Eine gebrochene, man kann nicht sagen, alles eins zu eins, aber natürlich eine Kontinuität, die man nicht unter den Teppich kehren kann und die auch nicht nur die ganz großen Familien betrifft, sondern auch die unscheinbareren, die nicht ganz so großen Profiteure von dieser Zeit. Und ich glaube, das wird natürlich in dieser Größe nochmal sehr viel deutlicher und raubt uns vielleicht manchmal auch ein bisschen den Atem, weil man denkt, wie kann es denn sein, dass die größten Unternehmen Deutschlands eigentlich genau aus dem Angriffskrieg, dem Zweiten Weltkrieg erwachsen sind? Das Möchten wir das so hinnehmen? Na, weiß ich nicht so genau.
Wenn wir zum Ende doch noch einen Sprung in die Gegenwart machen, das klang jetzt immer so ein bisschen an, was können wir vielleicht, wenn wir genau hingucken, lernen, hatte ich den Eindruck, Herr Biski, eine der Lehren ist, weil Sie in Ihrem Buch auch suchen nach möglichen Stellen, wo hätte man denn tatsächlich noch etwas verändern können, eine Lehren ist eigentlich immer nur sehr, sehr früh. Nicht warten, das haben Sie auch gerade schon gesagt, nicht glauben, irgendwie der politische Gegner würde sich schon noch irgendwie besinnen. Was heißt das denn? Aktuell reden wir zum Beispiel über den Antrag auf ein AfD-Verbot.
Sind wir jetzt sehr früh oder sehr spät? Ich weiß es nicht.
Gute Frage.
Es hängt da ja keine Uhr, die mir irgendwie sagt, geschichtlich sind wir jetzt an dieser Stunde. Ich wünsche nicht, dass die AfD irgendeinen politischen Einfluss in diesem Land gewinnt. Ich bin von den Argumenten, sie zu verbieten, im Moment nicht überzeugt.
Warum nicht?
Weil ich vorher hören möchte, an dem Tag, an dem sie verboten ist, was passiert dann? Wenn das Vermögen eingezogen ist, wenn die Abgeordnetensitze verloren sind, wie gewinnt man die Leute, die die AfD gewählt haben, zurück? Oder gewinnt sie überhaupt für andere politische Projekte? Ich habe da keine starke Meinung, ich würde mich da auch nicht verkämpfen, aber ich habe Sorge, dass man sich juristisch beruhigt und sagt, ach, AfD, das ist so eine Sache für Karlsruhe. Die machen das schon. Das würde ich für falsch halten.
Das ist der
öffentliche Diskussion, öffentlicher Streit und dann mal bitte politischen Streit über Themen, die nicht von der AfD gesetzt werden.
Nora Bosson, Jens Biski, den Applaus nehmen wir mit. Nora Bosson, Jens Biski hat gerade gesagt, es hängt ja keine Uhr da oben, die uns anzeigt, an welchem Punkt der Geschichte sind wir gerade. Aber es gibt ja immer so symptomatische Szenen, von denen man doch das Gefühl hat, die sind jetzt doch der Zeiger an der Uhr, die etwas anzeigen. Und ich muss in den letzten Tagen immer wieder denken, vielleicht erinnern Sie sich, es ist 3-4 Wochen her, die Konstituierung des Thüringer Landtags, tumultartige Szenen, als der Alterspräsident ja im Grunde den Rechtsstaat außer Kraft setzen musste und ihm dann ein CDU-Abgeordneter vorwarf, Sie betreiben Machtergreifung. Sind wir wirklich an dem Punkt schon oder wo würden Sie sozusagen uns verorten in der Gegenwart?
Ich würde uns im Oktober 2024 verorten, mit allem, was das bedeutet. Und ich glaube, es ist immer schwierig, Lehren aus der Geschichte will man immer ziehen. Und ich halte es auch für sehr wichtig, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Das Problem ist nur, wenn wir die Antworten des Jahres 1942 oder 1932 haben, werden es nicht exakt die Antworten sein, die im Oktober 2024 die richtigen sind. Und da müssen wir eben genau sein. Da müssen wir auch so wach sein, die Antworten für heute zu finden. Wenigstens die richtigen Fragen. Da ist man ja auch schon immer ein Stück weiter.
Für diese Einschränkung hat Herr Biski Ihnen gerade kräftig zugenickt. Und wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, Sie sagen ja auch klar, man kann nicht die Antworten von 1929, 30, 31, die können wir nicht für heute benutzen, irgendwie die Methoden übernehmen, sondern Sie wollen mit Ihrem Buch uns eigentlich wacher machen, dass wir genauer wissen, auf welche Faktoren müssen wir eigentlich gucken.
Also man kann hochtrabend gesagt seine politische Urteilskraft schulen, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt. Und mein Interesse an dieser Zeit ist nicht so sehr geprägt von besonderem Interesse für die NSDAP oder die SA oder die Deutschnationale Volkspartei eines ehemaligen Gruppenmanagers und Medienunternehmers Alfred Hugenberg. Die kommen alle vor. Mein Interesse ist, was machen denn die Verteidiger der Republik? Und die haben dann auch plötzlich die Idee, wir brauchen jetzt neue Repressionsinstrumente. Wir müssen leichter verbieten können. Wir müssen weniger Genehmigungen erteilen. Damit verschwindet die Liberalität, die Weimar mal ausgezeichnet hat, ziemlich schnell. Und siehe da, wer leidet am meisten darunter? Leute, die gegen den Paragraphen 218 kämpfen, Sozialdemokraten, Freidenker, deren Plakat verboten wird, weil da drauf stand, dass die meisten Minister im gegenwärtigen Kabinett Katholiken seien. Das stimmte. Ich weiß auch nicht, warum das die Zensoren erregt hat. Aber das interessiert mich, diese Seite. Also die andere Seite bezieht aus der Furcht vor ihr die Kraft. Was machen denn die Republikfreunde? Was tun die? Und das kann man sich hier genauer anschauen. 1:1 kann man das nicht übertragen, aber 1:1 kann man im Leben gar nichts übertragen. Jeder Tag ist anders.
Wir brauchen eine neue Urteilsfähigkeit, brauchen wir auch eine neue Diskussionskultur, Nora Bosson. In den Parlamenten beispielsweise sieht man ja, dass die demokratischen Parteien sich gegenseitig permanent attackieren. Ist das auch was den Diskurs gegen die AfD problematisch macht?
Ich glaube, es ist zum einen dieses ständige Drehen um diese Partei, die sie natürlich auch immer größer werden lässt. Also es gibt letztlich keine schlechte Presse. Jede Presse macht eine Partei immer bekannter. Und also wenn Herr Söder jetzt die Grünen für das größte Problem Deutschlands hält, dann glaube ich, wird er nach dem Wahlkampf das auch wieder ein bisschen nüchterner sehen. Und das ist natürlich nicht etwas, was uns konstruktiv voranbringt, ob man jetzt die Grünen super findet oder nicht. Aber es ist nicht das größte Problem, was wir gerade in diesem Land haben. Das ist, glaube ich, relativ klar. Und deswegen muss er es ja auch so verbissen vorbringen, weil er selbst weiß, dass das letztlich nicht stimmt. Wahlkampf ist immer etwas, was, sagen wir mal, mit einer gesitteten intellektuellen Debatte nur rudimentär zusammenhängt. Da darf man sich jetzt auch keine Illusionen machen. Im Bierzelt wird man jetzt nicht die große Vorlesung über das Pro und Contra demokratischer Prozesse vorfinden. Also, aber ich glaube, worauf wir wirklich achten müssen, ist, dass es nicht zu sehr in Polarisieren ausartet und dass man vor allem nicht immer nur die allerlautesten und damit häufig eben auch radikalsten und extremsten Stimmen hört und mehr auf eine Vernünftigkeit der Mitte setzt.
Nicht die radikalen lauten Stimmen, sondern die vorsichtigen und die genauen haben wir uns jetzt gerade angehört. Jens Biski ist hier mit Die Entscheidung Deutschland 1929 bis 1934 und Nora Bosson mit ihrem Roman Reichskanzlerplatz.
Wir könnten noch sagen, wo die Romane erschienen sind. Der Roman und das Sachbuch.
Machen wir das?
Ja, das machen wir noch. Reichskanzlerplatz ist erschienen beim Surkamp Verlag.
Und Die Entscheidung ist erschienen, zeigen Sie mal Ihr Buch her.
Rowohlt Berlin.
Bei Rowohlt Berlin. Sehr schön. Hätte ich auch gewusst.
So, und jetzt gibt es uns noch einen kurzen Ausblick auf
genau.
Die dritte Stunde.
Die dritte Stunde, da geht es nämlich um das Erbe des Patriarchats. Da haben wir Jackie Thome eingeladen und Anna Klaus, die werden zu Gast sein. Da reden wir so über Mutterglück und
Mutterfrust haben wir es genannt.
Wer weiß, ne? Schauen wir mal.